Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind mitten im Schwerpunkt Nachhaltigkeit bei Lenovo. Wir sind in der zweiten Episode. Zu Gast ist wieder Philipp Meyer. Er ist Projektmanager ESG bei Lenovo. Und ich sage erstmal Hallo Philipp.
Hallo Frank und zum zweiten Mal vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir haben noch eine Menge zu erzählen. Bevor wir das tun, habe ich mir die Frage gestellt, Philipp, privat ist das Thema ESG so omnipräsent, dass das auch dein Hobby ist? Das heißt, du bist irgendwie jeden Freitag auf einer Fridays for Future Demo und bist dort komplett in diesem Thema drin? Oder gibt es auch noch eine Welt außerhalb dieser Themen?
Klar spielen auch Themen wie Nachhaltigkeit im Privaten eine Rolle und man schaut schon auch beim Konsum oder auch wie man ja so das Privatleben gestaltet ein Stück weit auf die Punkte. Allerdings habe ich auch noch andere Hobbys, zum Beispiel eins ist das Schwimmen. Und ja, das resultiert eigentlich auch aus der Vergangenheit oder schon von Kinderjahren. Also ich war früher mal auch im Verein und war Wettkampfschwimmer und saß da fast dann jedes Wochenende in irgendeinem anderen Hallenbad und bin Bahnen geschwommen, einzeln, aber auch Staffelwettkämpfe mit dem Team. Und das habe ich mir auch ein Stück weit beibehalten und mache nach wie vor. Meine Frau ist auch mittlerweile passionierte Schwimmerin. Also die hat das auch irgendwann mal angefangen und ist auch häufig mit dabei. Und ich versuche eigentlich schon so, ja, wenn es passt, viermal die Woche schwimmen zu gehen und wow, so um die 3 bis 3,5 Kilometer pro Einheit zu machen.
Sprich, also 4 mal 3, 3,5?
Ja, genau so um den Dreh und oh, im Urlaub dann auch mal ein bisschen mehr. Aber das wirklich jetzt auch nicht so wie früher, dass man dann ja so richtig außer Atem kommt. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so passionierten Schwimmer ein bisschen merkwürdig an, aber ist dann wirklich so ein lockeres Schwimmen, meistens mal kurz mit einem bisschen höheren Puls, so wie ja, jemand anders, der vielleicht sagt, ich mache jetzt mal einen schnelleren Spaziergang oder und dann gehe ich jetzt mal den Berg noch schneller hoch und so ist es dann ungefähr. Also weil ich denke, die Technik, die verlernt man nicht und das ist mit eins der wichtigsten, um eben voranzukommen.
Ja, ich habe erst mit 11 schwimmen gelernt. Ich würde behaupten, so schwimme ich immer noch, also ohne Technik. Erst irgendwie so ein Hund im Wasser, irgendwie strampel ich dann da rum und reicht. Ne? Bei 3,5 Kilometern, da hätte ich keinen Atem mehr. Also mit Spaziergehen hätte das nichts zu tun. Aber okay, du hast das richtig gelernt. 3,5 Kilometer, ja, okay, das ist schon mal eine Leistung. Ich glaube, für alle, die nicht professionelle Amateurschwimmer sind, die werden jetzt den gleichen Gedanken haben wie ich. Thema Hallenbad, das ist wahrscheinlich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten noch machbar. Beim Freibad wird es schon so ein bisschen schwieriger, oder?
Ja, kann man so sagen. Ich meine, kann man ja auch bei anderen Punkten anfangen, Autofahren an sich oder wie auch immer. Aber ja, ich habe jetzt hier zum Glück in meiner Region also in anderen Bädern ist es ja mittlerweile so, jetzt auch gerade durch den Ukraine-Russland-Konflikt, dass gerade viele alte Freibäder, die mit Gas heizen, auch die Heizung deutlich heruntergedreht haben und ja, die Temperatur ist dann bei vielleicht noch 21 Grad. Bei mir ist es der glückliche Fall eben, dass hier mit Fernwärme geheizt wird. Von dem her kann da noch etwas mehr Leistung aktuell geliefert werden. Auch wenn hier ein bisschen reduziert wurde natürlich, aber die Temperaturen sind nach wie vor komfortabel bei 24, 25 Grad. Also für einen Schwimmer, um sich da eine knappe Stunde aufzuhalten, ist das allemal machbar. Ja, okay. Auch ohne Neo.
Cool, ein Hobby, ja, ein Hobby, was man nicht so häufig hört, finde ich. Finde ich gut. Schwimmen ist gesund, ist auch schonend für den Körper, anders als Joggen und Co. Da sind die Gelenke dann irgendwann ab, die Knorpelschäden und so. Ja, aber wir haben ja ein Thema, darum bist du primär hier. Wir wollen dich natürlich auch kennenlernen und in der ersten Folge haben wir gesagt, dass wir heute in die Tiefe gehen. Jetzt stelle ich dir komplett frei, wo fangen wir an? Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist sehr komplex. Deshalb, wo möchtest du anfangen?
Ja, ich denke, wir hatten letztes Mal auch schon angefangen, praktisch beim Design oder umweltgerechten Design der Produkte. Ich würde jetzt aber auch wichtig finden, dass wir nicht nur sagen, das Produkt, sondern das Produkt hat natürlich auch immer noch eine Verpackung. Also spielt auch eine große Rolle. Das sind dann eben Punkte, wo man gut beginnen kann und wo sich auch viel getan hat aus unserer Sicht, aber auch viel ja, getan werden musste in den letzten Jahren. So ist zum Beispiel ein Thema, ich glaube, das ist jedem bekannt, das Thema Plastik ist in aller Munde. Man hört immer auch Verschmutzung durch Plastik und dass eben Plastik ersetzt werden soll, also gerade auch die ganzen Folien. Und das ist ein wichtiges Thema auch bei uns im Verpackungsbereich, dass wir uns da auch auf die Fahne geschrieben haben. Ja, vielleicht um da mal auch ein Beispiel zu nennen, da haben wir jetzt aktuell die ersten zwei Modelle unserer oder Serien gelauncht dieses Jahr bei den ThinkPads, die komplett ohne Plastikverpackung auskommen. Das sind unsere X1 und Z Modelle. Und bis zum Jahr 2025 streben wir an, dass eben sämtliche Lieferungen plastikfrei werden sollen. Da wurden dann wirklich von den Boxen, die jetzt nicht mehr so viel Plastik waren, aber die Griffe an den Boxen, die wurden in Karton umgeändert oder auch die Tüten innen drin wurden als Papiertüten abgeändert, wo dann auch ein User Manual drin ist. Das sollte nicht verknickt sein. Also da gab es dann teilweise auch Kundenbeschwerden, wenn man keine Tüte verwendet hatte, deswegen dann eben jetzt eine Papiertüte darin, um das User Manual zu transportieren und dann eben sämtliche Dinge von Kunststoff auf Plastik, von Plastik auf Kunststoff abzuändern.
Ja, also da fängt es schon an, ne? Wenn ich mir vorstelle, wie früher einfach alles in Plastik irgendwie eingeschweißt war. Und jetzt merkt man, auch wenn man den E-Commerce-Bereich sieht, man bestellt irgendetwas und da ist deutlich mehr Papieranteil. Das merkt man, glaube ich, auf alle Branchen gesehen, dass es da ein Umdenken gab.
Ja, würde ich auch so sehen. Und es ist auch nicht nur wichtig in dem Fall, dass wir auf Papier oder Karton schwenken, sondern eben, dass die Materialien auch dementsprechend zertifiziert oder schnell nachwachsend sind. Also, dass man da natürlich nicht dann eben andere Flächen rodet und dann eben wieder in den negativen Bereich gerät, sondern dass hier arbeiten wir vorwiegend auch mit diesen FSC, also diesen Forest Stewardship Council zertifizierten Kartonagen und dann eben auch hohe Anteile an recycelten Materialien, die eben recycelter Karton und recyceltes Papier verwendet werden, die sich dann aber auch wieder recyceln lassen.
Eine kurze Frage. Wir reden manchmal über Recycling und einmal über Wiederverwendbarkeit. Ist das das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Vielleicht so eine Definition. Bei mir im Kopf macht das gerade Piep und ich denke mir, muss man das vielleicht definieren?
Ja, es ist so ein Stück weit, glaube ich, schwierig allgemein zu definieren. Also häufig ist auch Wiederverwertung oder Wiederverwendung, könnte man jetzt sagen. Was wir auch teilweise machen, ist jetzt, wenn wir unsere braune ThinkPad-Box aus Karton haben, kann dann da natürlich auch zum Rücktransport, zum Beispiel mit unserem Asset Recovery Service, ein anderes Modell mitgenommen werden. Ja, also das ist multifunktionell einsetzbar. Da muss man natürlich schon noch schauen, dass die Polsterung und so weiter dann auch passen. Wenn wir dann aber ums Recycling sprechen, da gibt es dann ja diverse Punkte, so dass wir wirklich das Material dann eben wiederverwerten, so dass das dann eben beim entsprechenden Recycler landet und dann in einem komplett neuen Karton oder Papier oder sonstigen Bereich dann eben in Zukunft verwendet wird.
Das stelle ich mir bei der Verpackung noch relativ einfach vor. Beim Produkt wiederum wird es ja sehr schwierig. Also wenn ich jetzt Papier irgendwie recyceln will oder wiederverwenden will, ich mache es ja auch, ich bestelle mir irgendwas im Internet, dann habe ich einen Karton und dann verkaufe ich irgendwas bei eBay Kleinanzeigen und nimm den Karton. Da habe ich ihn ja auch wiederverwendet, ne? Zweimal. Ist schon besser als nur einmal, als wenn ich ihn wegwerfe und mir irgendwo einen neuen Karton kaufe. Okay, also die Definition ist klar. Wie sieht das dann bei den Produkten aus? Also wenn ich jetzt einen Laptop, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel, kaufe und den alten abgebe, damit er recycelt wird. Das ist doch so viel schwieriger als die Verpackung. Aber kann man sowas auch komplett recyceln und wiederverwenden, wieder in den Kreislauf zurückgeben?
Ja, also von Teilen abhängig dann natürlich. Also wir nennen das immer Component. Components sind teilweise komplett wiederverwertbar oder verwendbar. Andere Dinge natürlich nicht. Also wenn dann was geschreddert werden muss oder häufig geht es dann eben erstmal wird es geschreddert und dann wieder aufbereitet und dann werden tatsächlich nur die Materialien wiederverwendet. Aber wenn man jetzt beispielsweise einen Monitor hat, da könnte jetzt auch der Standfuß eventuell wiederverwendet werden oder ein Cover von von einem Laptop könnte beispielsweise wieder verwertet werden. Und eine Batterie kann unter Umständen auch aufbereitet werden. Also das sind so Punkte, die das möglich machen. Natürlich wird es umso schwieriger, wenn ich jetzt als Privatkunde meinen Laptop auf dem Wertstoffhof in den Container schmeiße, dann ist vermutlich auch viel zerbrochen. Und da muss man dann eben auch schauen. Aber wir haben beispielsweise auch bei Lenovo unseren Asset Recovery Service, wo wir dann auch Produkten mit Partnern und das Ganze im zertifizierten Rahmen auch zurücknehmen, dann eventuell die Datenlöschung durchführen, insofern das gewünscht ist. Da wird es dann auch manchmal schwierig, HDDs, SSDs kann man auch wieder verwenden. Aber wenn der Kunde sagt, er möchte gern das Ganze geschreddert haben, dann, weil er dem Datenlöschen nicht so ganz traut, dann sind dann eben die speziellen Kundenanforderungen da, die dann eben die Vorgaben oder die Wünsche des eigentlichen Herstellers dann eben nicht mehr erfüllen lassen.
Ja, okay, das stimmt, weil das ist auch, also ich habe hier ja auch schon manchmal mit Leuten, die im Security-Bereich unterwegs sind, gesprochen, und dieser Widerspruch recyceln versus schreddern aufgrund der Daten, die dort drauf sind oder waren, auch wenn man sie gelöscht hat, man weiß nicht, ob sie immer noch irgendwie wiederherstellbar wären. Ja, das hört man schon immer raus, also ganz wichtiger Punkt. Diese Kreislaufwirtschaft, ich habe sie gerade so ein bisschen angesprochen schon, das ist doch dann etwas, was wir als Endnutzerinnen und Endnutzer, genauso wie als Organisation, mitgestalten können. Was würdest du uns empfehlen? Also wir haben jetzt privat oder auch als Organisation Laptops, Handys, also immer zurück an den Hersteller, nicht an den Wertstoffhof. Und wenn wir sagen, da ist nichts Schlimmes drauf gewesen, dass es wieder zurück in den Kreislauf kommt, oder? Das ist doch die sinnigste Sache.
Ja, genau. Also vor allem, wir haben jetzt gerade auch unseren Asset Recovery Service erweitert und wollen da auch noch mehr zurücknehmen, was dann eben manchmal auch schwierig ist mit den Kunden oder vom Kunden, dass wir häufig die Produkte gar nicht selbst erhalten und da eben dann gar keinen Einfluss mehr darauf haben, was mit den Produkten geschieht. Aber nichtsdestotrotz können die dann auch in einem Bereich Wiederverwertung enden, um dann einfach erstmal gecheckt zu werden, überprüft zu werden. Und dann wird geschaut, inwieweit muss man denn hier komplette Teile austauschen oder vielleicht nur ein Software-Update oder gewisse Komponenten ersetzen. Und dann kann das gesamte Produkt wiederverwertet werden. Ich habe beispielsweise auch in meinem vorherigen Job hatte ich auch ein 9 Jahre altes Lenovo ThinkPad. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also von dem her, die Möglichkeiten sind da. Natürlich muss man dann auch gelegentlich mit Einschränkungen leben, wenn man hochleistende Tätigkeiten oder die bestimmte Dinge benötigen, beanspruchen, ja, verwenden möchte. Das spielt dann eben auch eine Rolle. Aber wir erleben sowas immer mehr und immer mehr. Und soweit ich mich richtig erinnere, sind auch mittlerweile in Frankreich sogar bei öffentlichen Ausschreibungen müssen ein gewisser Teil refurbischte Geräte mit dabei sein. Um dort eben ja mit in den Tender aufgenommen werden zu können.
Ja, okay, also die Politik treibt hier dann manchmal wieder Dinge voran. Eine Frage, die mir gerade kam, ist dann, wenn wir über diese ganzen Themen reden, dass dieser schwierige Teil der geplanten Obsoleszenz vorbei, vielleicht geplante Obsoleszenz, ein bisschen erklärt für alle, die es noch nicht gehört haben. Es geht darum, dass man plant, wenn ein Produkt kaputt geht, um es mal salopp zu sagen. Also man sagt halt irgendwie, wäre schön, wenn es nach 2 Jahren nicht mehr geht, dann oder 2,5 Jahren, weil dann ist die Garantie abgelaufen, dann müssen die Leute schnell wieder neue Produkte kaufen. Ich habe das immer für so einen großen Mythos gehalten und dann hatte ich einen alten Schulkollegen, der an einer sehr renommierten Uni an dem Lehrstuhl angestellt war, wo das doch schon ein Riesenthema war. Also Unternehmen haben vor vielen Jahren, das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her, sehr viel Geld ausgegeben, damit die Promotionsstudierenden hauptsächlich daran forschen, wie Produkte genau zu dem Zeitpunkt kaputt gehen, weil man sie kaputt haben will, damit mehr gekauft wird. Hat sich das erledigt? Gibt's das nicht mehr?
Ich glaube grundsätzlich, ich kann jetzt nicht für alle Industrien sprechen, aber im IT-Bereich, ja, gerade bei Laptops oder Monitoren und ja, würde ich das eigentlich mehr oder weniger erledigt sehen. Natürlich gibt's immer mal ein Gerät, das vielleicht dann irgendwie ein Montagsmodell ist, wo es Probleme gibt, aber in der Regel hat sich das zum einen erledigt. Wir bieten ja auch beispielsweise Verlängerung der Garantie an. Also das zeigt ja auch, wir vertrauen unserem Produkt. Und da muss natürlich ein gewisser Extrarahmen oder etwas extra bereitgestellt werden. Aber wir bieten ja auch wirklich die Verlängerung der Garantie an. Und die Produkte sind mal Minimum 5 bis 7 Jahre. Normalerweise ist der Lebenszyklus unserer Produkte. Und von dem her glaube ich, dass es da nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und andere Dinge sind dann auch Einflüsse von außen, eben von der Gesetzgebung, die eben vorgegeben werden, wie Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Ja, zum Beispiel wird da teilweise verlangt, gibt es auch Dinge in der Überlegung, dass Ersatzteile 7 bis 8 Jahre verfügbar sein müssen. Es ist natürlich dann auch wieder die Frage, für welches Produkt macht es Sinn und macht es Sinn für alle Produkte? Und man braucht ja auch dann wieder Lagerplatz für die Ersatzteile. Das ist dann wieder ein anderer Aspekt. Und da muss ein Gebäude betrieben werden, da muss auch wieder Energie verbraucht werden und so weiter. Aber da gibt es Vorgaben und auch die Reparierbarkeit der Produkte. Da gibt es auch Entwicklungen in der EU. In Frankreich ist da wieder so ein Vorreiterland. Spanien zieht jetzt noch teilweise nach. Da gibt es einen Reparierbarkeitsindex. Also da kann man auch auf die Homepage gehen. Der geht dann von A bis F und da sieht man dann, wie gut reparierbar sind denn die Produkte, also vor allem wirklich für den privaten Enduser mit herkömmlichen Tools. Ja, und da gibt es dann diesen Index und da müssen wir dann auch unsere Produkte danach raten und entsprechende Materialien zur Verfügung stellen. Aber wir haben das bei Lenovo schon sehr lange gemacht, auch mit unseren Handbüchern, wo wir zeigen, wie man zumindest die Batterie oder andere Dinge einfach ausbauen kann, auch nach dem Ablauf der Garantie und da selbst auch tätig werden kann, wenn man das möchte. Genauso dann mit zusätzlichen Videos, die wir hier zur Verfügung stellen. Also das ist teilweise wirklich einfach geregelt, was gewisse Bereiche betrifft.
Ja, cool. Ich finde das super, super wichtig. Ich habe jetzt von einem Freund, das Kind ist jetzt aus dem Kleinkindbett herausgewachsen. Dann hat er gesagt, Frank, willst du es haben? Wir schenken es dir. Es kommt natürlich aus einem Bekannten, allen bekanntes Möbelhaus aus Skandinavien. Und da fehlten 2 Schrauben. Und dann dachte ich, jetzt fehlen da 2 Schrauben. Ne? Und man kann einfach im Internet sich diese 2 Schrauben bestellen. Die werden kostenlos zugeschickt. Und ich kann dieses Produkt, dieses Bett dann aufbauen. Wenn mir diese beiden essentiellen Schrauben fehlen würden, die sind irgendwie auf dem Transport flöten gegangen, vielleicht hat das Kind es auch versteckt oder so, ne? Auf jeden Fall fehlen die, es ist nicht stabil, jetzt ist es stabil, weil man sich kostenlos die beiden Schrauben. Das geht ja nur, wenn man das irgendwie mit designt, wie du gerade gesagt hast, ne? Und ich war happy, dass ich ein geschenktes Bett wirklich benutzen konnte. Weil die Alternative wäre, okay, ja, dann weg oder selbst irgendwie dran rumschrauben. Ich bin alles andere als ein Handwerker. Und genau sowas hat man dann ja auf dem Schirm gehabt. Ne? Und da war mein erster Gedanke, das ist nachhaltig. Und nicht, ich bestelle mir jetzt einfach im Internet das gleiche Bett nochmal neu und sehe zu, wie ich das hier irgendwie an einen Handwerker, der es fixen kann, vielleicht weitergebe. Sondern ich kann es jetzt ganz einfach mit einer kurzen Schraubenbestellung regeln. Ne? Und wenn das für alle gilt oder wie du sagst, auch im Tech-Bereich, 7 Jahre Dinge vorrätig zu haben, boah, das wäre schon ein Meilenstein.
Ja, wie gesagt, da gibt es dann natürlich auch wieder Kontroversen oder Diskussionsbedarf, weil dann wieder andere Dinge vielleicht auch mal dagegen sprechen, wie ich ja schon gesagt habe, mit Lagerfläche oder gerade wenn man an die Batterien denkt. Früher konnten wir die ja so einklicksen. Häufig spielen dann eben auch sicherheitsrelevante Punkte dann eine Rolle. Wie einfach fällt dann so eine Batterie herunter? Oder das muss man dann eben immer aus verschiedenen Punkten auch betrachten. Ja, und es ist schon auch wichtig, glaube ich, dass man Produkte lange nutzen kann, aber dass man eben auch nicht den technischen Fortschritt oder diese Dinge auch einbremst.
Ja, wie gesagt, da sind wir wieder bei diesen komplexen Zusammenhängen, den Widersprüchen. Da werden wir auch in der letzten Episode noch drüber sprechen. Philipp, vielen Dank für diese Vertiefung, die wir hier definitiv hinbekommen haben. Ich bin schon gespannt, wie wir die 3. Episode aufbauen. Ich glaube, es wird über das Thema Komplexität gehen, es wird um Widersprüche gehen. Und vielleicht kriegen wir nochmal die ein oder andere Tiefe dazu. Ich habe noch 2, 3 Punkte auf meiner Liste, die ich unbedingt noch besprechen will. Ich habe mir gerade noch Stichpunkte aufgeschrieben. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir und bis nächstes Mal.
Ja, ciao, ciao.